Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit der Ärztin und Bindungsanalytikerin Gisela Albrecht. Und wir wollen uns über das Thema der vorgeburtlichen Bindung unterhalten. Dass eine Beziehung nach der Geburt schon eine Vorzeit hat und dass die Erfahrungen, die wir direkt in der Schwangerschaft als ungeborene Kinder mit unseren Eltern haben, unsere weitere Beziehung, ja manchmal könnte sogar sagen, unsere Weltsicht und unser Welterleben massiv beeinflussen, das ist eine These, die Menschen aus der Bindungsanalyse verfolgen. Und es geht in dieser Arbeit, und darüber möchte ich mit Frau Albrecht heute sprechen, um die Arbeit, wie wir innere und äußere Hindernisse in dem Aufbau der stabilen Beziehungen zwischen Schwangeren und ihren ungeborenen Kindern unterstützen können. Und sie wird etwas über die Praxis, über die Konzepte und auch die Hintergründe dieser Arbeit sprechen. Und ich freue mich, Frau Albrecht, dass Sie hier sind und dass wir über diese spannende Thematik uns unterhalten können.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, Frau Albrecht, Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit ja nun sehr intensiv mit dieser vorgeburtlichen Bindung, also der Beziehung der Schwangeren und des werdenden Vaters mit dem ungeborenen Kind. Die erste Frage ist überhaupt, was müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist das? Was ist eine Bindung vor der Geburt?
Babys kommen in die Welt, in den Bauch der Mutter und möchten nicht in einem Vakuum aufwachsen, nicht gesehen, nicht gespürt, nicht wahrgenommen, nicht angenommen werden, nicht willkommen geheißen werden. Und es ist wie für alle Menschen, auch für die Babys schön, wenn sie ankommen, wenn sie begrüßt werden, wenn die Mutter und der Vater von ihrer Existenz Kenntnis nehmen und sie ansprechen. Und wir wissen ja auch, wie wir uns fühlen, wenn wir irgendwo einen Raum betreten und einen fremden Raum und jemand kommt auf uns zu, begrüßt uns, bietet uns einen Platz an, etwas zu trinken, etwas zu essen. Da entsteht Wohlbefinden in uns, Entspannung. Und das sind Voraussetzungen, die wir für die Babys schaffen können, damit sie gut ins Leben kommen können, in unsere Welt, in ihr Leben.
Damit sagen Sie ja schon mal was ganz Wichtiges. Diese ungeborenen Kinder nehmen all diese Dinge wahr. Da ist zum Beispiel, ob da eine warme Stimmung ist, ob da jemand das Kind willkommen heißt und damit auch die daran geknüpfte Schwangerschaft oder das Gegenteil macht. Das wäre schon mal für die meisten Menschen so ein, ja, so würden sie aufhorchen und fragen, na, wie geht denn das eigentlich? Ne? Was genau bekommt das Kind denn eigentlich mit von diesen Gefühlen, Stimmungen, vielleicht sogar Gedanken?
Also wir können sagen, dass das Kind alles mitbekommt, weil ja unsere Gefühle, unsere Stimmung, unsere Gedanken ein biochemisches Korrelat haben oder biochemische Korrelate haben. Hormone, Neurotransmitter, Botenstoffe. Und diese werden natürlich ins Blut sezerniert und über die Plazenta auch zu dem Kind getragen.
Das bedeutet, also wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter vielleicht mit sehr viel Unsicherheit, vielleicht Ängsten in die Schwangerschaft hineingeht, vielleicht finanzielle Ungewissheit, Beziehungsungewissheit oder vielleicht auch andere belastende Dinge, die das Paar oder auch im engeren Sinne die Mutter beschäftigen, dann sagen Sie, verändert das nicht nur die psychischen Bedingungen, sondern eben auch die körperlichen, ja? Also das, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Dann verändert das natürlich auch die körperlichen Bedingungen. Dieser Stress, das Baby lebt ja in der Mutter und kann alles wahrnehmen, was die Mutter empfindet, was die Mutter erlebt. Aber das Baby kann das nicht erklären, es muss es einfach nehmen. Es ist angewiesen auf das, was von der Nabelschnur kommt, und da kommen auch die Gefühle mit. Wenn es die Nabelschnur zumachen würde, weil ihm die Gefühle nicht gefallen, dann bekommt es keinen Sauerstoff mehr, kann nicht, keine Nährstoffe mehr, kann nicht mehr wachsen. Also es ist überlebensnotwendig und das Kind kann nicht differenzieren. Das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Ich mache jetzt hier eine Trennung, ja. Das geht nicht. Es muss alles nehmen. Und darum ist es so wichtig, dass die Mutter in der Schwangerschaft unterstützt wird, damit ihre ganzen belastenden Erfahrungen nicht an das Kind weitergegeben werden und das neue Leben fürs ganze Leben belasten.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, was Sie jetzt sagen. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen ein Dilemma. Das Kind muss ja alles reinlassen, damit es weiterhin auch physiologisch versorgt wird über die Nabelschnur und Plazenta. Gleichzeitig kommen da scheinbar auch sehr viele von diesen belastenden Erfahrungen über diesen Kanal an. Und jetzt sagen Sie, die Arbeit muss dann eigentlich die Mutter bzw. die werdenden Eltern machen, damit es zu einer Art von Differenzierung kommt. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Was muss die Mutter zum Beispiel dort leisten oder was ist gut, wenn sie, was sollte sie im besten Falle tun, um das Kind zu entlasten?
Die Mutter alleine kann das, glaube ich, nicht tun. So wie wir unseren Rücken nicht alleine angucken können, so können wir auch nicht alleine zu unserem Unbewussten gehen. Wir wissen ja, dass wir unbewusst unangenehme Sachen abspalten, abtrennen. Und das macht natürlich auch die Mutter, versucht das Unbewusste der Mutter, die Psyche der Mutter in der Schwangerschaft. Und darum ist es wichtig, dass jemand sie begleitet, dass sie in Verbundenheit mit jemand, in Verbindung mit jemand dorthin gehen kann, der sie stützt, der sie unterstützt. Und der diesen Raum hält. Und der Raum hat verschiedene Bezeichnungen: pränataler Bindungsraum, Ermöglichungsraum oder vorgeburtlicher Beziehungsraum. Und es ist die Aufgabe des Bindungsanalytikers, diesen Raum zu öffnen und die Mutter einzuladen, sich auf diesen Raum einzulassen. Es gibt dann einen einleitenden Text, der die Mutter erst zu sich selbst führt, zu ihrem Körper, zu ihrer Selbstwahrnehmung, dann zu ihrer Gebärmutter, die Gebärmutter begrüßt und dann die Gebärmutter bittet, die Mutter zum Baby zu lassen, als Vorbereitung, als Einstimmung. Ja, und die Mutter erlebt es in einer Regression. Sie liegt auf dem Rücken, auf einer Liege, hat die Augen geschlossen, die Außenwelt ist draußen und sie wartet auf das, was aus ihrem Inneren auf sie einströmt. Der Bindungsanalytiker sitzt dabei und bleibt mit ihr über die Sprache verbunden.
Ich würde mir ja sagen, das ist ja ein relativ klassisches analytisches Setting, wenn ich das so höre. Also da liegt jemand auf der Couch oder auf der Matte und der Bindungsanalytiker oder die Bindungsanalytikerin sitzt daneben und macht sich quasi psychisch oder emotional offen für das, was jetzt die Person
Genau.
von innen aufsteigen lässt. Also alle Fantasien, alle Gefühle, alle Dinge dürfen quasi Platz nehmen. So habe ich das jetzt verstanden. Und deswegen auch meine Frage, wenn Sie jetzt von Bindungsanalytikerin sprechen, ist es dann tatsächlich nur ein Zufall oder ist eigentlich dieser Name Bindungsanalyse auch sehr assoziiert an den Begriff der Psychoanalyse? Gibt es dort Parallelen, Überschneidungen, Mischungen?
Aber Sie haben gesagt, alle Gefühle, alle Gedanken, alle inneren Bilder können auftreten, aber vor allem auch Körperempfindungen. Also die Bindungsanalyse ist körperorientiert. Die ist kein freies Assoziieren, sondern es geht wirklich, was spüren Sie in sich? Wo fühlen Sie das? Wie fühlt sich Ihr Körper an?
Das heißt, es
Da ist
umfasst eben auch Körper erleben, also es ist eben nicht nur
nicht nur Bilder oder.
Symbolisierungen, Bilder zum Beispiel, ja, aha.
Nicht nur freies Assoziieren in dieser Art, sondern an den Körper gebunden, immer wieder. Und wie fühlt es sich in Ihrem Körper jetzt an?
Und es ist ja sehr schön, wenn Sie das so sagen. Also, ja, so wie man seinen Rücken nicht selber kraulen und massieren kann, da brauche ich jemand für. Brauchen wir jetzt quasi für diese, man könnte sagen, Beziehungsaufnahme mit diesem inneren Raum auch einen Partner. Und das, so verstehe ich auch den Bindungsanalytiker, der ist so eine Art professioneller Helfer, der mit einem in diesen Dialog eintaucht. Und
Genau.
was genau taucht denn da jetzt auf? Also welche Dinge kommen denn da Ihnen entgegen, wenn Sie mit so einer Patientin oder vielleicht ist es auch der falsche Wort, mit dieser schwangeren Mutter auch arbeiten in ihrer Praxis? Was kommt Ihnen da entgegen? Was ist das, was diese Frauen oder auch Väter Ihnen erzählen?
Das kann sehr, sehr vielfältig und absolut individuell sein. Meistens sagen die Frauen, oh, oder nee, meistens kann man nicht sagen, nee, ist unterschiedlich. Manchmal sagen die Frauen, oh, ich bin so aufgeregt, mein Herz klopft ganz schnell. Ich bekomme kaum Luft, ich kann kaum atmen. Und es zeigt sich schon etwas aus ihrem Unbewussten. Und wir laden die Frauen ein, gehen sie in diese Wahrnehmung, auch in diese unangenehme Wahrnehmung des schnellen Herzschlags. dieses Gefühls, keine Luft zu bekommen. Das kann eine Körpererinnerung an die Zeit ihrer eigenen Geburt sein, vielleicht auch an die Zeit der Entdeckung der Schwangerschaft, dass die Mutter sie nicht wollte und in dieser Zeit entsteht ja das Herz. Und wir leiten die Frau an, da wirklich das nicht wegzumachen, sondern das zuzulassen, wahrzunehmen, immer tiefer reinzugehen und machen die Erfahrung, dass sich das dann ganz oft auflöst, dass eine Ruhe entsteht und dass dann sich das Nächste zeigt.
Das
Ich
heißt, die Körperempfindungen werden erstmal überhaupt, die dann vielleicht auftauchen, wenn in diesen Sitzungen, die kriegen eine Aufmerksamkeit, die werden anerkannt, die werden sozusagen auch versprachlicht, was ja auch ein bedeutungsvoller
Ganz
Aspekt ist.
wichtig.
Und dann scheint es sich auch so weiter zu verdichten, oder es kann zumindest passieren, in zu biografisch bedeutsamen Themen, wo zum Beispiel die Mutter aus ihrer eigenen Schwangerschaft oder aus der eigenen Zeit der jetzigen Schwangerschaft plötzlich Erfahrungen, angstvolle Momente vielleicht assoziiert oder bekommt. Und dann sagen sie, eigentlich ist das Aussprechen, vielleicht auch das Anerkennen dieser Zustände, führt schon dazu, dass da etwas integriert und transformiert wird. Das heißt, dass die Mütter dann, wenn das kommt, fangen sie an zu weinen, erleben sie oft starke Gefühle. Oder es ist oftmals einfach nur der Raum des Spürens, des Ausdrückens und gespiegelt werden, dass das schon reicht. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, so sage ich das. Es reicht schon der Raum. Wir brauchen nichts zu tun. Der Körper findet seinen Weg, das Unbewusste findet seinen Weg. Es sind so viele Traumen im Körper gespeichert. Unser Leben beginnt ja nicht erst mit der Zeugung. Eigentlich sind wir schon als Eizelle im Körper unserer Großmutter angelegt. Erleben das Leben schon unserer Mutter und unserer Großmutter von dieser Zeit an mit. Diese Informationen sind in uns. Und aus dieser langen Zeit, dann sind die natürlich die Erfahrungen, die wir machen im Körper unserer Mutter gespeichert. Aber auch die Zellerinnerungen aus der väterlichen Linie spielen eine Rolle. Und alles, das kann hochkommen, je nachdem, was dran ist. Und das gefällt mir auch so gut an der Bindungsanalyse, dass ich nicht sagen muss, ich muss jetzt erst das Trauma abarbeiten, erst das Geburtstrauma, dann das Entdeckungstrauma, dann das Zeugungstrauma, dann vielleicht noch irgendein anderes Trauma, ein gegenwärtiges Trauma, sondern der Körper zeigt, was ihn am meisten belastet. Und in der Reihenfolge arbeiten wir.
Nun beschreiben Sie das ja so, da sind bestimmte Erfahrungen, auch wenn Sie den Begriff des Traumas zum Beispiel nennen, das sind ja überfordernde, das System überfordernde Erfahrungen, wo jemand Schwierigkeiten hat, überhaupt noch diesen Prozess zu verinnerlichen und zu integrieren. Dieser Raum, dieser Beziehungsraum, den Sie da den Schwangeren anbieten, scheint ja eine Gelegenheit zu werden, alles Unintegrierte, Unverdaute wieder an die Oberfläche zu bringen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, aus Ihrer Erfahrung, was hat das ungeborene Kind da jetzt von? Was ist jetzt, was verändert das sozusagen jetzt positiv? Warum profitieren schwangere Eltern, Mütter und Väter eigentlich davon so umfassenderweise?
Die Fokussierung in der Bindungsanalyse ist ja auf die Beziehung zum, auf den Beziehungsaufbau zum Kind. Der Text heißt, und dann gehen Sie zu Ihrem Baby und lassen alle die damit in Verbindung stehenden oder auftretenden Gefühle und Körperempfindungen sich formulieren. Aber es gibt ja Erfahrungen aus dem Leben der Mutter, die dem gerade im Weg stehen, der Verbindung zum Baby. Und diese zeigen sich und diese müssten aufgearbeitet werden. Nicht alle, wie man es in der Psychoanalyse macht, ja eine ganz tiefgreifende Analyse, dass alles Mögliche, was man finden kann, aufgearbeitet wird, sondern nur das, was im Wege steht und was sich zeigt.
Okay, lassen Sie es mal konkret werden. Ich stelle mir gerade vor, ich habe da so eine Frau in meiner eigenen Praxis vor einigen Wochen gehabt. Die kommt zu mir, ist im fünften oder sechsten Monat schwanger. Es ist ihre zweite Schwangerschaft und in dem Erstgespräch berichtet sie mir, dass sie in der vorangegangenen Schwangerschaft ihr Kind im dritten Monat verloren hat. Sie hat Blutung bekommen und das Kind ist abgegangen. Und dementsprechend wurde die Schwangerschaft beendet. Und jetzt beginnt sie in dieser zweiten Schwangerschaft und sie kommt in Kontakt mit mächtigsten Ängsten, das jetzt in ihr sich entwickelnde Kind wieder verlieren zu können, wie schon in der vorangegangenen Schwangerschaft. Und diese Ängste sind so mächtig, dass sie wirklich obsessiv werden. Die bedrängen sie den ganzen Tag. Was würde jetzt im Rahmen einer Bindungsanalyse für so eine konkrete Frau bedeutungsvoll sein zu bearbeiten? Wie könnte das jetzt im Rahmen einer solchen bindungsanalytischen Prozessarbeit aussehen?
Also auch hier wieder die Arbeit in Regression. Wir machen erst eine Anamnese, sprechen mit ihr, machen auch ein Genogramm, wir gucken immer, was bei dem Vorfahren geschehen ist. Und dann legen wir die Frau auf die Liege, die Couch, und sagen ihr den Text. Und sie geht in ihre Atmung und lässt sich von ihrer Atmung in ihren Körper tragen und schaut, was zeigt sich. Und gerade bei einer Frau, die so sehr an dem verlorenen Kind hängt, vielleicht auch schon Trauerarbeit gemacht hat, aber das nicht befriedigend gemacht haben kann, kann es auch sein, dass dahinter noch ein eigener verlorener Zwilling steht. Und es hat natürlich keinen Sinn, da zu sagen, ach ja, wahrscheinlich ist ein verlorener Zwilling, sie hat wahrscheinlich einen Zwilling. Das geht über die kognitive Ebene. Das kommt nicht an. Sondern wir gehen in die Körpergefühle, auch bei dieser Frau. Da kommt vielleicht ein heftiges Weinen. Ich hatte jetzt so eine ähnliche Patientin, ja. Die hat also wochenlang nur geweint. Und irgendwann sagte sie plötzlich, jetzt spüre ich mein Herz. Das schlägt ganz allein in meinem Körper. Vorher hatte sie immer noch woanders ein Herz gespürt, mal irgendwo im Körper, mal außerhalb vom Körper. Das war kleiner. Das hat nicht so laut geschlagen, aber genauso schnell. Aber dann hat sie gesagt, jetzt ist das Herz weg, ich spüre nur noch mein Herz. Und von da an konnte sie sich auf das neue Baby einlassen, mit dem sie schwanger war.
Genau das, was Sie jetzt sagen, bei Ihrer Patientin, was ist das jetzt, was haben wir uns da vorzustellen mit dem verlorenen Zwilling? Was hat die Frau erkannt? Das scheint ja mit ihrer eigenen Schwangerschaft, ihrer eigenen Prägung zu tun zu
Mit
haben.
ihrer Ei, genau. Sie hat es das differenziert, dass sie im Hier und Damals den Zwilling verloren hat. Und dass aber jetzt in ihrem Körper ein anderes Kind ist, dass das nicht mehr ihr Ei, dass sie nicht mehr im Körper ihrer Mutter mit ihrem Zwilling ist und den verliert, sondern dass sie jetzt in ihrer Schwanger ist, dass es eine zeitliche Differenz ist. Dieses Trauma aus ihrer Zeit, wirkt nicht in die Gegenwart. Das erkennt die Mutter, das differenziert die Mutter oder die Frau.
Das
Und
heißt,
kann das wirklich auseinanderziehen, ja, und jedes bekommt seine Zuordnung. Das war damals und das ist jetzt. Und sie kommt nicht mehr in diese Traumaverwirrung, ja, wo alles keinen Raum und keine Zeit hat, sondern sie kann das wirklich differenzieren in damals und jetzt.
das ist jetzt ein wichtiger Punkt, dass vielleicht diese unbewussten Aspekte, die nicht so zuordnungsfähig sind, die sich an plötzlich an das Kind, das im Bauch heranwächst, heften, die aber eigentlich ihren Ursprung in viel früheren Lebensbereichen haben, dass die in ihrer Arbeit dann plötzlich erkennbar, besprechbar und auch differenzierungsfähig werden. Das heißt, es wird auseinandergewuselt, könnte man sagen. Das Knäuel wird so ein
Ja.
bisschen aufgelockert.
Erkennbar, besprechbar, aber auch erfühlbar in der Körperwahrnehmung. Also zum Beispiel, ich glaube, bei ihr war das dann auch so, dass sie spürte, wie dieses kleine Herz immer leiser wurde und immer weiter wegging. Und dann zum Schluss erst in ihrem Brustkorb an der richtigen Stelle war. Sie auch ein Gefühl hatte, jetzt bin ich ganz. Es gibt auch noch andere Zeichen für Zwilling, dass eine Körperhälfte kleiner ist, unterschiedliche Höhenlagen sind. Ja, und dass sie wirklich ihren Körper in ihrer Ganzheit gefühlt hat. Nicht wusste darum, sondern wirklich im Fühlen war.
Das heißt, die Gefühle, die eigentlich zu der anderen Geschichte gehörten, in dem Fall, das ist ja die Annahme, da ist vielleicht ein anderes Wesen in meiner eigenen Schwangerschaft bei mir gewesen, das mir vielleicht als solches gar nicht bisher bewusst war, dass da eine Schwangerschaft, ein zweiter Mensch überhaupt vorhanden war. Und die daran geknüpften Emotionen und Affekte, die kriegen plötzlich ihren Platz und gehören ja aber eigentlich zu der Vorgeschichte, der unerinnerten Vorgeschichte. Und die These wäre jetzt, wenn das passiert, das führt zu einer Entlastung des ungeborenen Kindes. Oder wie muss ich mir jetzt denken? Das haben wir noch nicht ausgeführt. Was passiert?
Das ja, genau. Wir sagen dann dem Kind, du hast das jetzt alles mitgehört, miterlebt. Manchmal gehen auch die Kinder weg. Das ist alles die Geschichte der Mutter. Das ist nicht deine Geschichte. Du hast deine eigene Geschichte. Das ist die Differenzierung, ja? Und deine Geschichte ist, dass ich mich freue, dass du zu mir gekommen bist, dass ich dich liebe dafür, dass ich möchte, dass du es gut hast bei mir und dass ich dich in deiner Individualität sehe und dich unterstützen will, zum Beispiel.
Das sagen die Eltern auch oder die Mütter,
Mit
sprechen
der
mit dem Ungeborenen?
Inneren Stimme, ja, wir haben die Technik der inneren Stimme und der inneren Hand und das sprechen die auch mit der inneren Stimme. Ich mache manchmal Vorschläge, aber die Mütter haben manchmal so wunderschöne Texte, die sie ihren Kindern sagen, die
Weil sie
Gefühle, die
fangen
sie wunderschön ausdrücken können.
dann, genau, die fangen dann sozusagen ihre eigenen Weg, einen Ausdrucksweg mit dem lebendigen Kind im Inneren zu sprechen. Und die Überschattungen durch diese ganzen eigenen Gefühle, die werden so quasi rausgefiltert oder die werden
Ja.
rausgefischt. Ne? Es wird wieder
Ja,
ins Wasser, wenn man so will. Ne?
es wird klarer, ja. Ja, ich hatte jetzt auch eine Frau, die hat so eine eigene Geschichte und jetzt hat sie ein Kind, also selber schwanger, hing noch in dieser eigenen Geschichte drin und hatte ein Kind, das auch einen Zwilling hatte und dieser Zwilling ist gestorben. Da ist ihre eigene Geschichte nochmal viel deutlicher, hat sich nochmal viel deutlicher reinszeniert, aber vielleicht auch reinszeniert, um aufgearbeitet werden zu können. Und die hatte jetzt, das ist sehr schön verarbeitet, die hat wirklich auch vielleicht die 20 Wochen nur geweint und danach konnte sie in die Zukunft gucken, das Kind annehmen. Die hatte schon erstes Kind, da gab es auch eine frühe Bindungsstörung. Das hat sich im Rahmen dieser Arbeit auch geklärt, auch aufgelöst. Und das zweite Kind ist sehr schön geboren.
Das wäre jetzt ein Beispiel aus einer eigenen pränatalen biografischen Erfahrung der jetzt schwangeren Mutter.
Ja.
Ich denke auch gerade an die vielen Frauen, die ich in meiner Praxis sehe und denen ich dort begegne, die eben doch gerade in den vorangegangenen Geburten auch so heftige Erfahrungen erlebt haben. Also richtig massive Erschütterungen, Invasionen, wirklich das Gefühl von nicht gehört und gesehen worden zu sein mit der eigenen Not, Ängste, die nicht erkannt wurden, vielleicht unter der Geburt und die da unglaublich stark nachhallen, klinische Erfahrungen, Trennungen von den Kindern danach. Wie ist es damit? Mit diesen Dingen, die so, man könnte sagen, noch relativ stark an solche Ereignisse assoziierten Erfahrungen und Erlebnisse, das heißt zum Beispiel Trennungsängste, Katastrophenängste der Mütter, wie tauchen die auf in der Bindungsanalyse?
Also immer dasselbe, die Mutter liegen auf der Liege und spüren ihre Körperempfindung. Also so komplikationsreiche Entbindungen zeigen ja eigentlich, dass da viele Traumen in der Mutter sind, die nicht aufgelöst sind und die sich irgendwo einen Weg schaffen wollen, sich ausdrücken wollen. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich möchte gesehen, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört im Kreissaal, die machen einfach was mit mir. Dass das einfach eine Folge von einer langen Übergriffigkeit ist, auch von einem nicht gesehen werden, bei dem eigenen in die Welt kommen, bei von unsensiblen Eltern empfangen worden, ja, nicht in ihrer Individualität gesehen und bestätigt geworden sein. Das kann die Folge sein. Und das ist auch die Arbeit der Bindungsanalyse, eine eigene Nachentwicklung zu machen, dass die Frauen von der Mutter der Tochter zur Mutter ihres Kindes reifen können, diesen Schritt gehen können, ihre Stärke kommen, ihre Ressourcen finden, um dann wirklich Mutter sein zu können und für das Kind. Ich sage immer, die Bedürftigkeit oder die Bedürfnisse des Kindes adäquat wahrnehmen und auch adäquat befriedigen zu können und nicht in ihrer eigenen Bedürftigkeit versinken. Ja, es ist wirklich ein Reifungsschritt, der in den bindungsanalytischen Stunden erfolgt, eine Initiation.
Macht totalen Sinn, was Sie sagen. Also das ist so ein Stück weit von Entstrickung. Das ist ein Stück weit auch emotionales Verdauen und Verarbeiten. Im Prinzip der Erwachsene erwachsen wird, um sich dann ganz dem Kind zur Verfügung zu stellen. Das ist, wenn Kinder versorgt werden, die vielleicht noch bedürftig sind und konkurrieren mit dem inneren Kind. Also das da wächst, ne? Ich frage mich natürlich, was sagen Sie und was sagen auch die Begründer dieser Arbeit? Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu der wissenschaftlichen Basis so Ihrer Bindungsanalyse. Wer hat denn jetzt eigentlich diese Arbeit entwickelt? Wo kommt sie her? Sie selber sind dann ausgebildet worden da drin, aber wer war sozusagen der Pionier oder die Pioniere, in der Aufbauarbeit dieses Konzeptes?
Also die Pioniere waren zwei ungarische Psychoanalytiker. Sie kommt aus der Psychoanalyse. Und in den 1990er Jahren wurde dieses Modell entwickelt, diese Methode entwickelt von Hidaš und Raffay. Die haben mit schizophrenen Jugendlichen in der Kinderpsychiatrie gearbeitet. Und es gab diesen zufälligen Moment, dass Raffay die Frage stellte, nicht wie geht es dir, sondern was fühlst du? Und dadurch entstanden ganz neue Konstellationen. Was fühlst du? Da gibt es andere Antworten drauf. Und es stellte sich heraus, dass die Kinder einen Mangel an Abgrenzung von den Müttern hatten, instabile Körpergrenzen hatten, also nicht unterscheiden könnten, was ich ist, wer bin ich, und dadurch auch eine irreale Weltsicht. Also sie entwickelten dann ein Konzept, nicht eine Therapie von Schizophrenie zur Organisation der Körpergrenzen, sondern das schon in der Schwangerschaft zu bearbeiten, dass die Kinder ihre eigenen Körpergrenzen entwickeln können, ihre eigenen seelischen Grenzen zur Mutter, zur Geschichte der Mutter, und dann körperlich und seelisch zu sich selbst ganz geboren werden können. Und wir wissen ja, dass die Ursache für Schizophrenie nicht intakte Körpergrenzen sind und seelische Grenzen. Ja, und das ist absolut genial, was sie da entwickelt haben. Und das ist auch in der Arbeit mit Nichtschwangeren anwendbar. Aber für mich ist das wirklich so faszinierend, dass ein Kind körperlich und seelisch ganz zu sich geboren werden kann und wirklich ganz mit sich in die Welt kommt und nicht als Teil der Mutter, als Körperteil der Mutter, mit dem Gefühl, da was verloren zu haben und mit einem Verlust, mit einem Mangel ins Leben zu starten.
Was Sie jetzt beschrieben haben, doch ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Irgendwie, dass Sie sagen, die Arbeit der Mutter und dieses Verinnerlichen, Verdauen und das Zu sich nehmen von all diesen Gefühlen und Belastungen, die da sind, führt zu einem Verkörperungsprozess des noch Ungeborenen, das quasi seelisch und körperlich zu sich selbst findet, könnte man sagen. Und ich finde das insofern nochmal spannend, weil gleich viele Menschen, die an Schwangerschaft denken, haben eigentlich im Kopf, das ist ja so ein, man könnte sagen, so ein Verfließen von Einheit, da ist quasi so eine große Wolke. Das scheint ja jetzt in Ihrer Ausdrucksweise komplett anders gesehen zu werden. Also das ist ja eine doch ganz andere Perspektive, die Sie jetzt da aufzeigen. Können Sie da nochmal so diesen Verhältnis von Differenzierung und Symbiose, ich meine, diese beiden Begriffe mal so nebeneinander stellen, was erzählen oder nochmal ein bisschen erläutern? Da scheinen Sie ja eine ganz eigene Sichtweise zu haben.
Ja, aber was Symbiose, das ist keine Symbiose. Das Kind ist eine eigene Entität, ja. Und das sind Fantasien, das sind Wunschvorstellungen von vielen Frauen, ja. Die möchten sich mit dem Kind eigene Mangelzustände erfüllen und ersetzen. Und damit wird das Kind zum Selbstobjekt, ja, und hat keine Möglichkeit mehr, sein eigenes Selbst zu entwickeln. Viel mehr kann ich darüber nicht sagen. Das sind wirklich fantastische Vorstellungen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und die Frauen fallen aus allen Wolken, ja, wenn plötzlich Schwierigkeiten auftreten. Also wenn ihre Wunschfantasien, Wunschvorstellungen sich nicht so realisieren, wie sie sich's wünschen, ja, aus allen Wolken. Also da ist so wenig Realität da, so wenig Realitätsbewusstsein.
Ich glaube, das ist, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir da haben. Ich arbeite ja sonst in meiner eigenen Arbeit mit Babys und da haben wir ja in der nachgeburtlichen Zeit was ganz Ähnliches. Da passieren ja sozusagen dieses dauernde, ich beziehe mich auf das Kind, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit beim Kind, der Wunsch quasi ein Stück zu zerfließen, einzuwerden mit dem Kind. Dem begegnen wir auch in der Eltern-Baby Therapie und Psychotherapie sehr häufig. Und da machen wir ja was ganz Ähnliches scheinbar in unserer Arbeit, dass du diese Selbstfindung und im Prinzip des Zu sich Führens plötzlich mehr Kontakt entsteht mit dem Baby, mit dem realen Baby. Und was Sie jetzt so beschreiben, klingt jetzt sehr ähnlich für mich, dass Sie die Frau ein Stück weit erstmal ganz zu sich selbst führen, als Voraussetzung dann einen anderen Draht zu dem ungeborenen Kind, ein unbelasteteres Verbindungskabel aufzubauen. So, ja? So hört es sich für mich an, was Sie beschreiben.
Ja, Sie sagen das, genauso sage ich das uns auch. Erst muss die Frau sich selbst kennenlernen, eine Verbindung zu sich selbst herstellen, wenn sie eine Verbindung zum Kind herstellen kann. Man kann nicht mit sich nicht verbunden sein und eine Verbindung zu jemand anders herstellen wollen. Herr Harms, ich habe auch früher Babytherapie gemacht. Ich habe, seitdem ich Bindungsanalyse mache, keine Schreibabys mehr. Ich habe ganz selten mal noch eine Babytherapiesitzung. Und
Interessant,
das
ne?
ist wirklich, weil diese gute Differenzierung da ist. Ja, aber wir kommen ja noch zu anderen Fragen vielleicht, wo wir auch vielleicht über die Babys nochmal sprechen, was die mitnehmen in die Welt.
Genau.
Ja, aber für mich war das auch sehr interessant, dass ich eben, plötzlich gab es keine Schreibbabys mehr bei mir in der Sprechstunde und es war kein Bedarf mehr. Jetzt kommt mal wieder eine Frau, aber die hat keine Bindungsanalyse gemacht.
Sehr interessant. Also ich glaube, diesen Punkt zu haben, dass dort dann eine hohe Last auch von dem Kind abgenommen wird. Und vielleicht genau über diesen Punkt sollten wir vielleicht auch als nächstes Mal sprechen. Nämlich die Frage drängt sich ja auf, wenn diese Arbeit jetzt von den Müttern geleistet wird, aber oder auch nicht geleistet wird, weil sie keine Bindungsanalyse in ihrer Nähe haben und auch, oder nicht auf die Idee kommen. Was sind denn jetzt eigentlich die Wirkungen dieser unbearbeiteten Traumaanteile, dieser ganzen Verletzung, dieser psychischen Trennungserfahrung, Geburtsbelastung oder Schwangerschaftserschütterung, die diese Frauen erlebt haben, auf das ungeborene Kind? Was passiert da mit dem Kind? Was ist die Wirkung, die Negativwirkung darauf?
Wir wissen, dass einfach Trauma-Bindungsprozesse aussetzt. Trauma wirkt sich aus auf unser psycho-endokrino-immunologisches, neurologisches Gleichgewicht. Und Trauma bedingt schlechtere Grundlagen, schlechtere psychische Grundlagen, schlechtere körperliche Grundlage für ein gesundes Leben. Ja, das erwartet ein Kind, ein Mensch mit seinem Leben. Ich habe heute noch eine Zahl gefunden, die kann ich Ihnen in dem Zusammenhang vielleicht mal sagen. Die ist jetzt nicht individuell, sondern unser Bruttoinlandsprodukt beträgt 4,26 Billionen Euro 2021. Die Frau Professor Buss hat mit ihrer Arbeitsgruppe ausgerechnet, dass durch psychisch belastete Schwangerschaft, also durch psychisch belastete Mutter, traumatisierte Mütter, die Kinder geschädigt werden in den Schwangerschaften, in ihrer körperlichen Entwicklung, in ihrer seelischen Entwicklung, in der Gehirnentwicklung und Adipositas, Diabetes wäre noch zu nennen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Geburtsmodalitätsstörung. Und diese Störung, die haben dann mal ausgerechnet, was es kostet, das würde die Volkswirtschaft zwischen 1 und 6% belasten. Und ich habe vorhin noch einen Kollegen gebeten, weil ich nicht so mit diesen Zahlen kann ich gar nicht anfangen. Das wären, wenn es 1% wären, 42,6 Milliarden Euro in Deutschland, was wir sparen könnten, wenn wir in der Schwangerenberatung Mütter und Kinder adäquat betreuen könnten.
Genau, sagen Sie nochmal die Zahl, 2.
Bei 1%, 42,6 Milliarden, bei 6% sind es schon 255 Milliarden, die gespart werden könnten, von 4,26 Billionen Bruttoinlandsprodukt.
Das ist
Ja, das ist die volkswirtschaftliche Zahl. Aber dahinter steht ja auch das individuelle Leid der Menschen. Ja, wenn ich mit Depressionen dann mein Leben beginne, mit Burnout, mit körperlichen Krankheiten, mit seelischen Krankheiten, wenn ich nicht in meine Kraft komme, nicht in mein Potenzial, nicht mein kreatives Potenzial entfalten kann. Das ist ja das individuelle Leid, ja,
Ja, und das
immer zu.
individuelle Leid gibt es einmal das Leid natürlich der betroffenen Menschen, die die Schwangerschaft jetzt erleben und dann auch das Kind empfangen. Das sind die Mütter und dann natürlich auch die Väter. Aber das andere ist ja die Babys selbst, in diesen Menschen groß werden, wo vielleicht Traumatisierung, und das so verstehe ich sie, so einen resonanzlosen Raum erzeugen. Das heißt, weil da vielleicht jemand so eingenommen ist von den Belastungen, Verletzungen und Altlasten, könnten wir sagen, dass dann die Schwingungsfähigkeit dieses Menschen innerlich schon so herabgefahren ist, das Kind so in einer, ja, wie sagt das der Psychoanalytiker Green, so in einer toten Mutter sozusagen unterwegs sind, dass es ein
Genau.
psychisch lebloses, also das Seelenleben so wenig lebendig und schwingungsfähig ist. Und da frage ich mich natürlich, gibt es eigentlich Berichte aus Ihrer Arbeit, was dort eigentlich die Antwort des Babys darauf ist? Gibt es einen Rückzug? Wie würden Sie sich das vorstellen? Was ist dann passiert da eigentlich?
Ich meine, wir arbeiten ja nicht mit so schwerkranken Frauen, die schwer depressiv sind. Also habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe mit einer Borderline-Patientin gearbeitet. Da ist sehr viel Schönes passiert. Die war natürlich im Körper ihrer Mutter noch sehr gefangen, hat sehr viel Arbeit damit verbracht, überhaupt erstmal ihre Gebärmutter zulassen zu können. Sie hat sich geekelt vor ihrer Gebärmutter, hatte Abwehr dagegen. Und das spüren ja auch die Kinder und die Kinder spüren diese Abwehr. Sie war auch steril, hatte sich künstlich befruchten lassen, hat nach und nach Zugang in der ersten Bindungsanalyse zu ihrem Körper bekommen. Ist dann bei der zweiten Schwangerschaft spontan schwanger geworden und ist jetzt wieder spontan schwanger und macht die dritte Bindungsanalyse. Und da kann man deutlich sehen, wie der Raum einfach diese emotionale Schwingungsfähigkeit größer wird, wie in ihr wirkliche Liebe entsteht, Wärme entsteht, Offenheit entsteht. Wie die Kinder gesehen werden, ja, und nicht nur gehandelt werden und verwaltet werden. Also das ist eine sehr schöne Erfahrung, die ich da machen kann über so einen langen Zeitraum mit drei Bindungsanalysen. Aber auch wenn Mütter depressiv sind, also es gibt schon einzelne Berichte, profitieren die Kinder auf jeden Fall davon, weil sie ja bewusst angesprochen werden über diese Arbeit in diesem Raum und wirklich hören, das ist die Geschichte deiner Mutter. Deine Mutter hatte es schwer, das war damals so. Aber du wirst es nicht so haben, du musst es nicht so haben. Deine Mutter wollte dich und sie wird auch was für dich tun. Du bist ein
Das
gewünschtes
ist der
Kind.
entscheidende Punkt, ne? Diese, auch da wieder diese Klarheit
Immer
zu,
wieder.
ne? Da ist Mama, die macht was für sich, um das zu klären, ist nicht dein Job. Wir beide, das sind zwei verschiedene Dinge. Du bist das Lebendige, das Liebenswerte, Subjekt, was ich da sozusagen, mit dem ich zusammen bin, dieser Mensch, der da in mir groß wird, aber das andere sind meine Probleme und darum kümmere ich mich jetzt, ne? Und das macht kompletten Sinn für mich, diese Art von, ich sag mal, Hausaufgaben zu machen, diese Klärungsprozesse zu machen und zu sagen, lass uns mal diese inneren Hindernisse aus dem Wege räumen, der Blick frei wird. Ich stelle mir das jetzt noch mal ganz praktisch vor. Wie sieht denn jetzt das Setting aus? Ja, also ich habe gehört, die Mütter und Väter, die liegen da auf der Couch und sie sagen, sie sitzen daneben und es ist ein eher klassisch psychoanalytisches Setting eigentlich, oder? Habe ich das?
Genau, und das ist völlig unaufgeregt, das Setting. Wir machen erst eine Anamnese und ein Genogramm im Sitzen, und danach liegen die Frauen immer. Und sie liegen auch gleich, wenn sie kommen. Und wir besprechen immer zuerst die Aktualität und da liegen sie schon, weil dann schon die Regression beginnt, weil sie leichter in die Regression kommen. Und die Stunde ist ja begrenzt, wie auch die Schwangerschaft begrenzt ist. Wir können ja nicht, wenn die Frauen in einem schönen Prozess sind, ja, einfach noch ein bisschen Zeit dranhängen, unbegrenzt, weil ja die Stunde ist zu Ende, Schwangerschaft ist auch zu Ende. Das kann man ja manchmal in Babytherapiesitzungen so ein bisschen einrichten. Da ist es ja manchmal sehr sinnvoll, die Zeit ein bisschen weiter zu fassen.
Sie haben eine bestimmte Zeit. Wie lange ist so eine Sitzung jetzt zu denken? Das ist 50 Minuten, wie den Klassen.
50 Minuten bis eine Stunde, also der Wechsel ist immer eine Stunde und dann kann man ja die 50 Minuten noch ein bisschen auf 55 ausdehnen, wenn da gerade ein tiefer Prozess ist. Wichtig ist, wenn ein tiefer, entspannter Prozess am Ende ist, dass man den noch vertieft, ja, weil wir können keine Therapie von außen machen. Heilung entsteht nur durch entspannende innere Prozesse, durch Vagotonie. Ja, und das war das, diese Zeit nutze ich gern dann noch, wenn wirklich ein schöner Prozess ist. Gehen Sie nochmal tief, verankern Sie das, nehmen Sie das mit und diese neuronalen Neuverschaltungen entstehen da auch.
Das heißt, wir haben sozusagen, wir fangen an in der aktuellen Stimmung, was die Mutter so mit aus dem Alter, was sie gerade bewegt. Dann geht es weiter. Das heißt, sie lassen all das an
Und
kommen.
nee, das wird ausgesprochen, dass das jetzt erstmal irgendwo einen Platz hat. Und dann kommt dieser Regressionstext, dieser Einleitungstext, und dann geht die Mutter in ihren Körper und dann kommen die Empfindungen, die dürfen dann einströmen. Oder manche Mütter, die kommen auch, ach, mein Baby ist schon in meine Arme gesprungen. Und dann sind die mit dem Baby da beschäftigt, die streicheln das Baby. Manche schwimmen mit dem Baby und mit der Gebärmutter auch gleich noch im warmen Fruchtwasser. Manche liegen in der Hängematte unter blühenden Apfelbäumen mit der Gebärmutter und mit Baby. Also wunderschöne Sachen sind da. Und was soll man da? Da braucht man nicht arbeiten. Da arbeitet es sich selbst, ja.
Das ist dann einfach dieser Nahraum, die Verbundenheit, die Verfügbarkeit.
Zeit. Ja. Und da entstehen so viele Ressourcen, werden da freigesetzt. Heilungsressourcen.
Schön. Das heißt, es ist eben, dann können wir ja auch sagen, das wäre doch eigentlich auch dann so eine Zielformulierung. Das landet quasi in dieser Begegnung, wo der Körper sich öffnen kann, wo Mutter und Kind in einer wohligen, geborgenen Form miteinander Kontakt nehmen, wie es vielleicht auch ein Baby später mit einer Mama macht, wenn es im Arm liegt, oder?
Na klar, na klar. Und wenn wir mal gesunde Babys angucken, ich sehe ja jetzt öfters hier wirklich Babys wieder. Sie kennen ja sicher das Buch von Le Boyer, Sanfte Geburt. Da ist ja hinten, da ist ja vorne ein Baby, das hängt so drin und schreit, so an Händen, an Füßen aufgehangen. Und hinten hier drauf ist ein Bild von einem Baby, was lächelt. Als ich noch Schulmediziner war, ich bin Frauenärztin und habe viel im Kreißsaal gearbeitet. Da habe ich dieses Buch gesehen und habe gedacht, was ist denn das? Das ging nicht in meinen Kopf. Das ist doch, ist das ein alter Mensch, der aussieht wie ein Baby oder was soll das eigentlich sein, ja? Es ging nicht. Und jetzt, seitdem ich Bindungsanalyse mache, sehe ich wirklich solche Babys unmittelbar nach der Geburt. Die lächeln, die sind offen, die sind neugierig, die zeigen sich einfach in ihrem ganzen Selbst, in ihrer Verletzbarkeit und wissen, dass die Welt friedlich ist um sie, dass sie nicht verletzt werden, dass sie wirklich sein können, wie sie sind. Das ist beeindruckend. Das beeindruckt auch mich immer wieder.
Das ist ja was sehr Wesentliches, was wir da jetzt auch sagen, ne? Das heißt, diese Arbeit, die diese Eltern und auch Mütter an dieser Stelle machen, also die werdenden Mütter, dass im Prinzip dieser Prozess danach einsetzt bei den Kindern, dass sie schon als kleine Persönlichkeiten dann eigentlich das Licht der Welt erblicken und dass sie so in sich ruhen. Wir sprechen ja ein bisschen über diese Buddha-Natur, die sind so ganz im Sein und so.
Ja.
Wir haben ja oft in unserer Arbeit, auch mit den hochbelasteten Kindern, sehen wir ja diesen unglaublichen, ja, dieses Leid und diese ganze Heftigkeit der Gefühle. Und man merkt, sie sind so gefordert. Und hier, Sie beschreiben ja genau die Antithese dazu, nämlich so ein Kind, was in sich ruht, was denkt, das bin ich, hier bin ich und that's it.
Ja, und das lernst du in der Bindungsanalyse kennen, dass die Welt ein friedlicher Ort ist, dass Liebe da ist, dass
Ja.
Fürsorge da ist, dass die Mutter gesunde Nahrung zu sich nimmt, genügend schläft, ja. Und so ein Kind kommt in, denkt, dass wie die Welt ist so. Und möge es auch so lange bleiben.
In dem, wo ich mich so ein bisschen getummelt habe in der Vorbereitung, in der Literatur und in der Beschreibung, scheint es ja so zu sein, dass wir dort auch verschiedene Phasen auch haben in der Arbeit. Also es scheint ja Treffen zu geben und so hatte ich es verstanden, gibt es also eine erste Kennenlernphase und dann gibt es so eine Phase, wo all diese Themen, die wir jetzt auch schon angedeutet haben, hochkommen und dann war so mein Eindruck, da geht es dann aber am Ende auch darum, sich quasi auch darauf vorzubereiten, wir trennen uns und da kommt jetzt auch eine Geburt auf uns zu.
Über das, was wir bis jetzt gesprochen haben, das sind die Babystunden, wo wirklich die Begegnung zwischen der Mutter und dem Baby, auch der Vater kann mitkommen, mit dem Vater, mit dem Baby stattfindet. Und dann gibt es die Ablösestunden oder Abschlussstunden, das sind 9 bis 10 Stunden. Und dann verabschieden sich Mutter und Baby von dieser Geme und Gebärmutter von dieser gemeinsamen Zeit voneinander, damit die Geburt nicht als etwas Plötzliches über das Baby hereinbricht, als Trauma, wie ein Erdbeben, ja, was passiert jetzt, sondern die Mutter erzählt dem Baby, du musst geboren werden, das ist notwendig, damit du weiterleben kannst. Wir werden uns in dieser Qualität trennen, aber werden mit einer neuen Qualität wieder miteinander leben, in einer großen Welt, in der Papa auch da ist, in dem vielleicht schon deine Geschwister da sind. Die Mutter sagt dem Baby, ich werde dich auf dieser Reise begleiten. Es wird nicht ganz einfach sein, es ist ein bisschen eng, aber wir wissen, dass du mutig bist, dass du Kraft hast, dass du ein kleiner Held bist und dass du diese Reise auch meistern wirst.
Wie so ein wechselseitiger Ermutigungstext, ne? Also so.
Naja, nicht nur Ermutigungstext, sondern wirklich realistisch.
So wird's
Da
sein.
ist es eng und so geht der Weg, da ist eine Kurve, da musst du gehen und so. Und es wird schwer und es wird hart werden. Aber ich bin bei dir, wir sind bei dir und wir helfen dir und wir unterstützen dich. Ja, ich meine, im Leben gibt es auch später Herausforderungen, da muss man gehen. Und es ist schön, wenn man nicht alleine gehen muss. Ja, und die Kinder, die so geboren werden, das sage ich jetzt schon mal, das ist wirklich, ich habe auch schon ein paar Hausentbindungen mit begleiten dürfen. Das geht, das ist so, sind so ruhige Geburten, man braucht überhaupt nicht einschreiten. Die Frauen, die sind so bei sich, die spüren, wann sie atmen müssen, wann sie pressen müssen. Das erste Eingreifen ist eigentlich, wenn das Baby schon bis zum Bauch geboren ist, dass man es dann der Mutter auf den Bauch legt. Das ist die einzige Arbeit. Wir sagen nichts dazu. Die Babys, die lächeln, wenn der Kopf geboren ist, die schauen sich schon um und sind dann ganz zufrieden und ja, und erholen sich dann von der Anstrengung der Geburt. Es gibt noch eine Stunde, es gibt ja auch den Kaiserschnitt, auch darauf werden die Babys vorbereitet. Und in den Abschiedsstunden, in den Abschlussstunden haben die Zeit wirklich, die Babys Zeit, Abschied zu nehmen. Und die Mutter hat auch Abschied zu nehmen von dieser schönen Zeit der Schwangerschaft, wo das Baby sicher und behütet in ihr war. Und manchmal fällt es auch der Mutter schwer, das Baby loszulassen in die Welt nach draußen. Und das wird dann auch nochmal bearbeitet.
So wie Sie es beschreiben, hört es sich ja an, als wenn es eigentlich, wenn der Raum hinreichend da ist für die Sitzung und auch die Zeit dieser Bearbeitung genutzt wird, dass dann eigentlich am Ende so eine Art Happy End auch passiert. Gibt es eigentlich auch das Gegenteil, dass man merkt, okay, die Traumalast vielleicht der betroffenen Eltern ist so hoch, dass man merkt, okay, wir haben hier Begrenzungen in der Verarbeitungsfähigkeit, wir kriegen vielleicht nur Teilziele erfüllt oder wie stellt sich das da in Ihrer?
Ja, wir machen ja immer auch, wir sprechen mit den Frauen, was sie für eine Motivation haben. Also ich will unbedingt eine schöne Geburt haben. Das ist für mich keine Motivation. Was versteht die Frau unter einer schönen Geburt, ja? Aber es werden manchmal auch Teilziele erreicht. Es wird immer erreicht, dass die Babys entspannt geboren werden, auch mit Kaiserschnitt, dass da wenig Traumatisierungen sind. Und das ist für mich eigentlich das wichtigste Ziel. Auch, dass die Mütter nicht erschöpft nach der Geburt sind oder wenig erschöpft sind, sich schnell erholen können und dann in ihre Kraft kommt, dass diese Mütter lange stillen, dass die Babys nicht ningeln, nicht schreien, wenig schreien, sich äußern. Die Mütter verstehen ihre Babys, die Verständigung ist gut zwischen beiden, das haben sie ja lange genug jetzt geübt, ja. So dass es einfach entspannter wird. Die Mutter kommt nicht, mein Baby schreit immer zu, mach mal was, ja. Da ist viel Liebe. Das hört sich alles wirklich ein bisschen wie eine Wunderwelt an. Aber ich bin immer wieder verwundert, was da geschieht. Das ist einfach und ohne viel Aufwand, also wirklich nur mit dem Raum geben, zuhören, geschehen lassen, vertrauen. Auch dass die Frau, die Klientin Vertrauen hat zum Bindungsanalytiker.
Man könnte mir ja sagen, dass diese Frauen, die jetzt zu Ihnen in die Praxis kommen, vielleicht auch schon genau jene Menschen sind, die eine hohe Fähigkeit zur Einfühlung, zur Introspektion und die auch haben, die auch so auch vielleicht relativ aufgeräumt und psychisch gesund sind. Und wie sieht es denn aus? Würden Sie das so sehen oder haben Sie so ein durchmischtes Klientel, wo auch Menschen mit doch ausgeprägten psychopathologischen Themen kommen? Und sieht es da genauso aus oder?
Die kommen ja zu mir weniger mit psychopathologischen Themen, sondern eher mit körperpathologischen Themen. Also Frauen, die schwanger werden, die Blutung in der frühen Schwangerschaft haben, viele Fehlgeburten schon hatten, ja, pathologische Geburten hatten, sehr traumatische Geburten hatten. Ich hatte noch eine Frau, die kam, weil sie in der ersten Geburt, in der ersten Schwangerschaft einen hohen Blutdruck hatte, schon vorher in der ersten Schwangerschaft dann ist der Blutdruck höher gegangen. In der 20. Schwangerschaftswoche wurde die Plazenta schlecht durchblutet, das Kind entwickelte sich schlecht, begann sich schlecht zu entwickeln. In der 31. Woche war ihr Blutdruck auf 250 zu 120, sie musste den Notkaiserschnitt kriegen wegen HELLP-Syndrom und drohenden Leberversagen. Das Kind wog 1200 Gramm nur in der 31. Woche. Ich habe Vierlinge betreut, die wogen fast alle über 2000 Gramm. Und ja, und sie war dann 5 Tage, lag sie in irgendeinem Dämmerschlaf. Das Kind war 6 Wochen in der Klinik. Sie hat ihr Kind nach den 5 Tagen, wurde sie von ihrem Mann dann in einem Rollstuhl zu dem Baby mal gefahren. Von der Klinik wurde gar nichts unternommen. Sie hat dann auch sich sehr bemüht zu stillen, nachdem das Baby zu Hause war. Hatte ganz schwere Hämatome am Bauch, viele Schmerzen. Als sie wieder schwanger wurde, hat ihre Umgebung, ihre Familie gesagt, du bist verrückt geworden, das nochmal durchzumachen. Und sie kam dann aus der Not in der 20. Woche, weil der Blutdruck wieder hoch war, die Durchblutung der Plazenta schon schlecht wurde und sagte, ob wir Bindungsanalyse machen können. Sie glaubt zwar nicht dran, aber sie will es wenigstens versuchen. Und sie ist schnell zum Baby gekommen, hat einen guten Kontakt zu ihrem Baby, auch schöne entspannende Zeiten, aber es kam auch immer mal was anderes. In der 28. Woche war der Blutdruck normal und die Plazenta-Durchblutung in Ordnung. Und das Baby ist am Termin genau geboren, nicht spontan, noch dann letztendlich noch mit Kaiserschnitt. Die Frau hat seit dieser Entbindung einen normalen Blutdruck, die ist gesund. Das Baby hat sich auch wunderbar entwickelt, also auch keine Komplikation. In der Geschichte der Frau war, dass alle Großväter mütterlicher und väterlicherseits im Krieg gestorben sind und die Frauen ihren Mann stehen mussten. Und Flucht und Krieg und ja, also viel, viel Stress war. Und alle Nachkommen aus dieser Reihe, wo der Blutdruck erhöht war, wo die im Krieg gestorben waren, die Männer, hatten einen hohen Blutdruck. Alle Kinder, alle Nachkommen. Und sie ist jetzt die Erste, die aus diesem Kreis ausgestiegen ist. Nur noch mal,
Ist
was
ja im Prinzip
passieren kann.
auch so, ne? So ist es ja in gewisser Weise auch eine Unterbrechung von solchen Traumakreisläufen oder so Traumaketten auch, ne? Das
Ja,
ist
und weil Sie auch gefragt haben, was für psychopathologische Patienten da kommen. Es ist die Psychopathologie oder die Körperpathologie, das ist egal, was da kommt. Ja, das ist, bedingt sich eigentlich gegenseitig. Es drückt sich mal so und mal so aus. Wir können mit beiden gleich arbeiten. Und auch bei psychopathologischen Frauen treten große Veränderungen auf. Das war jetzt ein Beispiel, weil ich ja auch Körperarzt bin. Ja, weil
natürlich.
zu mir mehr körperliche Sachen kommen.
Eine Frage, die sich mir noch stellt, ist, was passiert eigentlich mit den Vätern? Wie sind die integriert? Also legen die sich auch auf die Couch oder bekommen die Einzelsitzungen oder sind die dabei? Also wie werden viele Väter wollen ja heute mitwirken, mit dabei sein? Welche Rolle haben die?
Also, wenn die Väter mitkommen wollen, ist das wunderbar, denn die müssen ja auch vom Sohn zum Vater sich entwickeln. Und das Baby, die Bindungsanalyse-Sitzung helfen. Und die Babys liegen dann, die Väter liegen mit auf der Couch und kriegen den gleichen Text und haben wunderbare Empfindungen auch mit dem Baby. Das Baby spiegelt sich auch in den Vätern. Und die Babyväter kriegen, empfinden dann auch wirklich ihre Verantwortung, die da entsteht, wachsen in die Verantwortung hinein. Denn sie sind ja, die müssen ja die Frau und das Baby stützen. Das wird von ihnen ja erwartet. Und dass sie da langsam reinwachsen und dann wirklich auch Kompetenzen entwickeln. Es wäre schön, wenn noch viel mehr Väter mitgeben. Ich habe einige Bindungsanalysen, wo die Väter komplett, also so, ich sage immer, 20 Bindungsanalysen sind ungefähr notwendig, um ein einigermaßen befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Und ich habe einige, wo die Väter komplett mitgekommen sind. Manchmal kommen sie dann zu der Abschlusssitzung, zu den Geburtsvorbereitungen mit.
Diese Behandlungen sind rein privat zu zahlen oder werden die auch von den Kassen mittlerweile schon übernommen?
Die sind rein privat zu bezahlen, aber wir müssen mal diese Rechnung vorlegen mit diesen Milliarden da, ja? Vielleicht kann mal jemand dann noch ein bisschen besser rechnen.
Na, das ist sicher, da gibt es ja jetzt einige solche volksökonomischen Berechnung, was frühe Prävention uns bringen würde. Und ich glaube, Sie haben das jetzt wirklich auch beschrieben, welcher ja, individuelle, aber auch gesellschaftliche Nutzen aus so einer frühen traumapräventiven Arbeit eigentlich folgen kann. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir dieses Gespräch machen, um zu zeigen, es gibt schon Ansätze, die da sehr, sehr gezielt und systematisch vorangehen und da auch Angebote machen können. Und vielleicht wir über diesen Weg auch viel Leid uns ersparen, wenn wir nicht als einfach es also zu lassen und die Leute stolpern da in irgendwas Neues rein, ja, was dann wieder eine
Ja.
Wiederholung des Alten ist. So, ne?
Ja, und die Traumafolgestörungen werden ja immer eindringlicher. Ja, die werden ja eigentlich immer stärker.
Ja, vielleicht kommen wir so langsam sogar zum Ende unseres Gespräches. Und vielleicht meine Fragen Sie, was ist so Ihr persönliches Fazit so in dieser Arbeit? Sie haben das ja sehr mit viel Herz jetzt auch beschrieben, was Sie da erfahren. Aber wie schauen Sie heute auf die Ergebnisse dieser Arbeit? Was genau gefällt Ihnen besonders daran, an dieser unmittelbaren Begleitung der Eltern in dieser Frühzeit?
Herr Harms, da kann ich wirklich nur wieder mit viel Herz antworten, weil meine Arbeit so schön geworden ist, ja, weil ich so viel Freude da auch erlebe, so viel Glück, wenn ich glückliche Eltern, glückliche Kinder erlebe im Vergleich zu diesem Schreiambulanzbaby. Und ja, das ist absolut befriedigend und sinnstiftend. Und ich glaube, wenn friedvolle Eltern, friedvolle Kinder gebären, dass vielleicht auch irgendwann dieses menschliche Zusammenleben friedvoller wird.
Das ist auch Ihre Hoffnung, wie ich höre, ja. Das ist
Ich hoffe, ja, ich hoffe. Ja, aber ich empfinde sehr viel Frieden auch in diesen Familien. Sehr viel Glück.
Frau Albrecht, danke erstmal für all das, was Sie jetzt so da uns mitgeteilt und erläutert haben. Ich stelle mal nochmal die Frage an Sie, wo Menschen, die sich für diese Arbeit interessieren, wo die nachschauen, nachhören können. Gibt es eine Homepage, die Sie empfehlen können?
Ja, es gibt den Verein für Bindungsanalyse und da gibt es eine Homepage, die heißt www.bindungsanalyse.de und es gibt einen Instagram-Kanal Bindungsanalyse und es gibt ein Buch Nabelschnur der Seele, das ist von Raffay und Hiedasch persönlich. Und die Bindungsanalyse gibt es seit 2004 in Deutschland, sie ist also noch wirklich relativ jung. aber wir hoffen, dass es sich gut verbreitet, dass er auch gut wachsen kann.
Ja, und den Eindruck hatte ich in den letzten Jahren, dass die Szene sich immer mehr aufstellt, dieser Menschen, die in diesem Feld unterwegs sind. Ich glaube, mehr Gehör sich jetzt auch verschafft. Und vielleicht hilft unser Gespräch ja auch, dass betroffene Menschen, die es brauchen können, andere Fachkräfte motiviert werden, sich bei Ihnen zu melden, bei Ihnen Ausbildung zu machen. Sie bieten diese Dinge ja in ganz Europa, glaube ich, auch an und in Deutschland.
Ja, in Polen, also Deutschland, Polen, Ungarn, vielleicht in der Türkei, in der Schweiz, ja.
Schön.
Auch
Ja.
unsere Homepage wächst. Wir wachsen und du hier Homepage wächst.
Das freut mich. Und ich wünsche Ihnen erstmal sehr viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Das ist, glaube ich, eine unglaublich wichtige Arbeit, die Sie da machen. Und ich bin dankbar, dass wir heute darüber reden konnten und drücke die Daumen für die weitere Zukunft. Danke fürs
Vielen
Gespräch.
Dank. Vielen Dank, Herr Harms.